Herzlich willkommen zu Still Craving, Still Raving. Schön, dass ihr heute auch wieder am Sonntag eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über Rave-Literatur und vor allen Dingen auch im Kontext vom Feminismus. Welche Erfahrungen haben vielleicht auch Flinterpersonen, die sich vielleicht von anderen patriarchalen Sichtweisen und Perspektiven unterscheiden oder vielleicht auch nicht. Und ja, ich freue mich. Exemplarisch sprechen wir über das Buch Mom Rave von Lisa von Flodder und sie ist auch heute hier bei mir im Studio. Ich freue mich sehr.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Genau, ich sag noch mal ein paar Worte zu dir, falls jemand sie noch nicht kennt. Lisa von Flodder ist Social Media Redakteurin bei Rowohlt hier in Hamburg. Sie ist zweifache Mutter, ehemalige Barkeeperin und DJ, aber ich habe schon gehört, es wurden sich wieder Decks gekauft und jetzt bist du bald wieder DJ. Wie ist denn dein DJ-Name?
Ja, das ist noch die große Frage.
Okay, vielleicht.
Aber ich habe auf jeden Fall Bock und ja. Es geht los.
Ja, es geht auch ohne Name, oder?
Ja.
Und bist du auch immer noch Raverin oder hört man auf, Raverin zu sein, wenn man Mutter wird?
Ich glaube, es ist weniger geworden. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es an der Mutterschaft liegt. Ich glaube eher nicht. Also es gibt einfach auch noch so viele andere geile Sachen zu machen. Der Tag hat echt wenig Stunden für so viele Hobbys und so. Also und ich finde Schlaf auch manchmal richtig geil.
Ja, auf jeden Fall. Also Schlaf ist auch wichtig, ne? Ja. Du zitierst ja unter anderem auch in dem Buch die Doku Feiern, don't forget to go home. Ja. Und ja, ist wichtig, auch mal nach Hause zu gehen.
Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen wählerisch geworden, im Gegensatz so zu früher. Also ich will gar nicht mehr auf jede Party.
Okay.
Also
soll dann lieber gut sein.
Ja, also ausgewählt.
Ja, schön. Ja, ich muss aber auch sagen, jetzt hier in Hamburg, wir haben darüber auch schon in anderen Sendungen gesprochen. Es gibt ja auch einfach nicht mehr so viele Clubs oder auch alte Clubs, so mussten schließen. Zum Beispiel das Moorloch habe ich gar nicht mehr kennengelernt. Warst du da noch?
Ja, sehr. Also, genau, da war ich eigentlich jedes Wochenende oder immer, wenn da was war. Und ich glaube, alles, was so danach war, konnte ich dann auch gar nicht mehr so genießen. Ich habe es halt immer damit irgendwie verglichen und ja.
Ja, okay, verstehe ich. Also uns geht es so ein bisschen auch jetzt gerade so in der Community, dass wir so sind, hey, wir wissen manchmal auch gar nicht mehr, wo man richtig feiern geht. Mhm. Aber dieses Jahr wirft zwei neue Hoffnungsblickwinkel, das Paar zurück. Und in dem alten, glaube ich, Gebäude vom Moorloch soll jetzt ein neuer Club entstehen.
Ah ja.
Also es Glimmer. Aber erst Ende des Jahres leider. Ein bisschen warten. Und deswegen, ich habe auch schon Hoffnung, dass ich das jetzt, die Räumlichkeiten da bald mal kennenlerne.
Ich habe einen lustigen Side-Fact, Fun-Fact zum Paal. Es ist so, ich habe da Praktikum gemacht im Büro und wollte da eine Ausbildung machen zur Veranstaltungskauffrau. Hatte meinen Vertrag schon vor mir liegen, habe den mit nach Hause genommen und irgendwie habe ich mich nicht so gefühlt, nicht so gut gefühlt. Und ich dachte, ich glaube, ich muss meinen Schwangerschaftstest machen.
Oha.
Und dann war ich schwanger und habe den Vertrag nicht unterschrieben.
Ja, okay.
Genau, und dann ist so zwei Jahre später dieses Buch entstanden, Mom Rave. Also da gibt es also auch eine Connection.
Spannend. Okay, sonst hätten wir dich jetzt, ja, okay, spannend. Also hätte man dich fast quasi, wärst du mal im Paar gewesen.
Ja. Dann also Veranstaltungskauffrau und also so. Schwanger oder mit Kind im Club ist, glaube ich, es wäre gar nicht vereinbar gewesen. So.
Ja, das kommt natürlich auch immer auf den Club drauf an, ne? So, aber ich glaube auch, dass man so da für sich seine Entscheidung treffen muss. Ne? Also so leben und arbeiten oder arbeiten im Club ist dann manchmal verbringt man schon viel Zeit da, das verstehe ich. Mhm. Ursprünglich, also wir haben ja schon darüber gesprochen, im Moorloch warst du viel, aber du bist ja auch nach Hamburg irgendwann hergekommen, Anfang der 2000er. Was war denn dein erster Club?
Naja, als ich nach Hamburg gekommen bin, war ich so 12.
Ach so, okay.
Genau, ja, und ich weiß aber gar nicht mehr, was waren die ersten Clubs. Also ich habe angefangen, irgendwie auf Konzerte und so zu gehen, auf Punkkonzerte und was war das? Molotow vielleicht, also das alte noch oder so.
Ja.
Und dann so ein Clubs, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, vielleicht war es Übel und Gefährlich.
Ja, vielleicht auch nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, gut.
War wohl unspektakulär.
Ja. Ja, wie ist denn überhaupt so deine Verbindung? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also du kommst dann eher aus der Punk-Szene und oder?
Ja, also ich bin in einem besetzten Haus aufgewachsen in Greifswald und das Haus hatte so einen Veranstaltungsraum und da waren auch immer so Goa-Partys. Und ich bin da als Kind dann so rumgesprungen und fand das, also nicht auf den Partys, sondern so davor und alles leuchtete so im Schwarzlicht und ich fand das natürlich total cool als Kind. Und meine Eltern haben dann auch natürlich die Musik gehört, also war es kein langer Weg bis zum Techno.
Ja.
Und genau, das ist so die Verbindung dahin. Ja, und heute gehe ich auch immer noch mit meinem Papa feiern. So,
echt,
das
wie ist, cool.
Das ist, macht sehr viel Spaß.
Das macht ihr immer noch. Hast du denn noch einen Lieblingsclub hier in Hamburg?
Sagen Südpol?
Ja, okay, fair. Ja, also die geben sich auf jeden Fall noch Mühe.
Ja, also da fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Das Booking spricht mich jetzt manchmal nicht so an, aber so der Wohlfühlfaktor ist da auf jeden Fall gegeben so für mich.
Ja, von der Community her und so ist es auf jeden Fall auch immer nice, ne? Also ich mag auch sehr gerne hier das Gangviertel, aber er ist natürlich auch nochmal so ein anderer Vibe. Aber genug übers Raving gesprochen, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube so, jetzt wenn ich auch an Goa denke, meine erste Goa-Party war so mit, ich glaube so 19, da war ich in Aachen, habe ich meinen Bachelor gemacht. Ich bin irgendwie so voll in diese Goa-Hightech-Szene reingekommen, also ich war so zwischen zwei befreundeten Kollektiven, die auch immer so Partys gemacht haben. Und ist auf jeden Fall cool. Ist auch nochmal was ganz anderes als so Techno, aber ja, so reinkommen ist das schön.
Ja. Ich bin irgendwann dann lieber auf Techno-Partys gegangen. Man hat mich so, haben mich die Gespräche so sehr genervt auf so Goa-Partys.
Ach echt? Was war
also
denn
so, das? Ja, also so dieses ganze esoterische.
Spirituelle. Okay,
genau, das irgendwann habe ich es nicht mehr ertragen.
Ja,
okay. Also ja, da waren mir das Nicht-Sprechen auf Techno-Partys dann mitunter lieber.
Das fühle ich auf jeden Fall. Man möchte ja auch mal ein bisschen seine Gedanken ausschalten, ein bisschen frei den Kopf kriegen. Aber bei Marmrave geht es ja auch gar nicht so sehr um, sage ich mal, welche Musik wird gehört, sondern es geht so um das Ausgehen an sich und das quasi Leben drumherum. Ob das jetzt im Club ist oder nach dem Club. Ja, also es gibt halt einfach so einen Überblick darüber, finde ich so allgemein, wie es so ein Lifestyle wird. Nicht so mehr von wegen, man ist nur im Club und man hört Musik, sondern man ist auch danach bei Freunden oder man ist hier, man geht in eine Bar, man hat seine Stammkneipe da, wo seine Freunde arbeiten, wie das ja oft so ist. Also in vielen Sachen habe ich das auch so wiedererkannt. Aber das Buch ist ja auch noch so viel mehr. Es geht ja nicht nur um Rave, sondern auch darüber, was es irgendwie bedeutet, auf einmal Mutter zu werden, wie du schon sagst. Ich hatte das einfach ja auch sehr überrascht. Also wir befinden uns hier so in der Autofiktion. Du sagst auch, die Clubs, die da drin vorkommen, die gibt es nicht so, aber ist auch nicht so wichtig. Für die, die es nicht so wissen, Autofiktion ist oft ein Buch, was inspiriert ist von echten Ereignissen, die dann aber ein bisschen ausgeschmückt werden oder nicht unbedingt genauso passiert sind. Und ich kann ja auch einfach vielleicht mal den Klappentext vorlesen. Nele lebt für die Zeit zwischen Dämmerung und Morgengrauen. In Clubs ist sie zu Hause und auf der Suche nach einem Plan, dem nächsten Rausch und nach sich selbst. Dann wird sie Mutter. Was bleibt, sind schlaflose Nächte. Nele gibt alles, sie will eine gute Mutter sein. Zwischen Erinnerung und Wäschebergen verliert sie sich und scheitert an ihrer neu auferlegten Rolle. Ja, also ich finde, das wird es halt vor allen Dingen ganz zentral, so dieses, der Druck von außen, der einem auf einmal so aufgesetzt wird, als wäre man so eine ganz andere Person, als wenn man irgendwie vorher wäre. Und die eine Rezension kann ich ja vielleicht auch mal, oder beide mal vorlesen, die sind ja nur kurz, von Henriette Hell schreibt, dieses Buch ist wie eine gute Techno-Party. Du wirst hineingesogen, kannst nicht mehr aufhören und gehst hinterher kaputt, aber glücklich nach Hause. Ist ja auch sehr süß. DJ Tanit schreibt, ein Buch, das ich auch Rave-Vätern sehr ans Herz legen kann. Nicht nur, um sich in der Lage der Rave-Mütter hineinzusetzen, sondern auch, weil Gefühle und Ängste beider Elternteile oft sehr nah beieinander liegen, ohne dass man es voneinander weiß. Als Vater zweier Kinder kann ich nur sagen, I feel you. Süß. Ich finde das auch ganz schön. Vielleicht nimmt das jetzt auch so ein bisschen was vorweg. Aber sobald Nele ja schwanger wird, also Nele ist mit Matteo zusammen, sie lernen sich auch auf dem Rave kennen und haben Party zusammen, verbringen viel Zeit zusammen, intensive Zeit ja auch, sind aber unglaublich ineinander verliebt, die beiden, und wollen das Kind ja dann auch bekommen, so, das ist für sie ganz klar. Aber als es dann da ist, merken sie irgendwie, haben sich das ja auch beide ein bisschen anders vorgestellt. Also Matteo denkt, er wäre ein besserer Vater, als er dann doch ist. Und dann ist es irgendwie ganz schön, als sie dann mal irgendwann die Zeit finden, mal wieder zusammen auszugehen. Und mehr, und als sie dann ehrlich auch miteinander sprechen, merken sie, dass das irgendwie eigentlich total einfach ist, aber dass sie sich vorher gar nicht getraut haben, zuzugeben, dass sie da so Schwächen haben. Ne? Mhm.
Ja, also ich glaube, bei Nele fängt das schon sehr viel früher an. Schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft merkt sie, dass sie auf jeden Fall nicht mehr das Leben führen kann, was sie davor hatte, im Gegensatz zu Matteo und ja. Im Gegensatz zu ihren FreundInnen. Ja, weil Clubs einfach nicht für Schwangere gemacht sind. Also Partys, die um 1 Uhr, 2 Uhr beginnen, das ist schwierig. Also in der Schwangerschaft ist man sehr, sehr müde. Also es ist eine ja. ganz, 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 ganz andere Müdigkeit, als man so sonst so kennt. Und so die ganzen anderen körperlichen Beschwerden wie irgendwie Sodbrennen oder so, unalkoholische Getränke.
Ja.
Ich meine, gibt es heute schon mehr als irgendwie vor so 10 Jahren.
Ja.
Aber genau, ist manchmal dann auch nicht so ganz einfach. Und auch, wie man wahrgenommen wird als Schwangere auf Partys, ist auch krass. Und dann fragt man sich, ob man überhaupt so gewollt ist, ob man überhaupt sein darf dort, ob das ja. Verboten ist. Und man wird irgendwie so abgewertet auf einmal, nur weil man ein Kind hat oder in sich trägt.
Ja, ist halt voll crazy, ne? Ist halt so, das hat ein Vater erstmal oder ein werdender Vater erstmal ja nicht so wie eine werdende Mutter. Es ist halt nicht so sichtbar. Na, Matteo ist ja dann auch noch auf Tour und Nele bleibt viel zu Hause. Und einmal geht sie halt auch raus und dann ist ja auch von ihren Freunden, wird sie ja auch so ein bisschen kritisiert, wo es ja irgendwie auch voll ihre Entscheidung ist. Und dann fragt sie sich ja auch, schaffe ich das jetzt überhaupt nüchtern mit meinen Freunden hier?
Ja, sie checkt irgendwie so, dass sie ihren Freundeskreis auch oft nur auf Party kennt oder nach Party. Mhm. Und das sind natürlich auch andere Gespräche, als jetzt irgendwie auf einmal mittags, Mittwoch im Café.
Ja.
Auf einmal wissen sie nicht mehr, was man da überhaupt reden soll. Und die entfremden sich so. Und Nele vermisst aber ihre FreundInnen auch und ihre Clique und fühlt sich aber auch von denen alleingelassen, weil die so ihr Leben weiterführen und sie da so ausgeschlossen wird, ohne dass jemand wirklich darüber spricht. Aber es wird so klar gemacht, hey, in dem Club wird geraucht, was machst du hier? Oder und das ist auch nicht ganz eine Erfahrung, die ich so gemacht habe als mal Schwangere oder Mutter. Es ist irgendwie ziemlich wild, dass so auf einmal dieser Feierort zu einem Ort wird, der irgendwie gefährlich anscheinend ist. Also so, als würden andere einen schützen wollen vor diesem Club oder dem Feierort. Ist irgendwie witzig, weil wenn er wirklich so gefährlich ist und so unverantwortlich, warum will man denn da sein? Also egal, ob schwanger oder nicht. Also warum ist das ein Ort, an dem man nicht sein darf unter anderen Umständen? Ich hasse dieses Wort. Also, aber ja, es ist irgendwie komisch, dass man da anscheinend nicht sein darf, nüchtern.
Ja, allgemein entsteht eh so der Eindruck, egal wo Nele so hinkommt, so richtig sein darf sie sowieso nicht. Ob das da jetzt auch später in dieser Krabbelgruppe ist, wo sie dann irgendwie ihr Kind jetzt zum Funktionieren bringen muss. So ein bisschen auch klischeehaft, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch so ist. Also ich habe sowieso keine Erfahrung, aber ich bin dann auch eher pro Kind. Na, wenn das Kind jetzt gerade so ist, dann kann man halt nichts machen.
Ja.
Ne? Also in dieser Szene ist sie in dieser Krabbelgruppe und alle sollen jetzt ihr Kind absetzen, aber die Kira, also Neles Baby, möchte jetzt erstmal bei der Mutter bleiben und das geht natürlich gar nicht für die Gruppenleiterin dann, ne?
Ja.
Oder es gibt ja auch noch andere Szenen, wo Nele sich einfach irgendwie auch befremdlich fühlt mit ihrem Kind so zusammen, ne?
Mhm. Ja, weil sie einfach in diese Rolle so hineingeschmissen wird und so wenig darauf vorbereitet wird und sich auch gar nicht richtig darauf vorbereiten kann. Man weiß einfach überhaupt nicht, wie es ist mit Kind, wenn man nicht selber dann eins hat.
Ja.
Und das eigene Kind ist nochmal was ganz anderes, als irgendwie mal auf die Nichte oder den Neffen oder so aufzupassen. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Verantwortung und ganz anderer Druck, auch von außen. ja, die Leute schauen einfach ganz anders auf einen, wenn man schwanger ist oder ein Kind hat, also auf die Mütter. Und auf einmal, also selbst in so feministischen Räumen werden auf einmal so patriarchale Bilder, Rollenverteilung auf einmal sehr groß. Also es wird so erwartet, dass die Mutter beim Kind ist und dann kommen so Sprüche wie, ja, die Mutter versteht das Kind halt am besten oder warum muss die jetzt immer noch feiern? Kann die jetzt nicht mal anfangen, Verantwortung zu übernehmen? Nele hat nie ihr Kind mit im Club oder so. Also und sie handelt auch nie total verantwortungslos. Die ist ihrer Verantwortung sich sehr bewusst und ist aber einfach sehr einsam. Und das war auch so mein Grundgedanke eigentlich bei diesem Buch. Ich wollte halt diese Einsamkeit irgendwie festhalten, weil ich festgestellt habe, dass das so ganz viele Mütter gleich haben.
Und dann einfach so runterschlucken.
Und selbst zwei einsame Mütter im gleichen Häuserblock finden nicht die Zeit, den Raum, sich irgendwie zu finden und sich zusammenzutun. Also es ist ganz selten.
Ja, das stimmt. Ja, man merkt so ein bisschen, das ist ja dann vielleicht auch immer dieser Wunsch von Nele oder diese Sehnsucht nach ihrer Mutter, die ja eigentlich auch für sie nie so die Mutter war, die Nele gerne sein möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist halt dieser ganz große Punkt, dass so Nele kein unterstützendes Umfeld hat. Also klar, Matteo ist ja auch da, wobei er ist auch einmal zwei Monate auf Tour und seine Eltern kümmern sich auch gut, aber die leben ja auch nicht in der Nähe. Und das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn man so den Support vielleicht noch von der eigenen Familie erfährt und sich so weiß, so da kann man sich drauf verlassen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so bei Nele, was ich mir so gedacht habe, so ein ganz großer Punkt, diese Beziehung zu ihrer Mutter, die sie so richtig belastet.
Ja, weil sie auch keine Vorbilder hatte. Also sie hatte in der Kindheit nur ihre Mutter, kennt ihren Vater nicht und hat auch ihre Oma nicht wirklich kennengelernt, hatte also keine Mütter in ihrem Umfeld. Und ich glaube, das geht ganz vielen jungen Müttern so, dass sie keine Mütter kennen, also keine Vorbilder haben. Und also selbst in der Kultur oder im Film oder so, es gibt so ein ganz bestimmtes Bild von einer Mutter. Und dann nochmal so zurück zum Club. Wie viele Mütter stehen hinter den Decks? Kaum welche.
Sie also es werden jetzt mehr, ne? Aber also habe ich so ein Gefühl, da auch ein bisschen durch Social Media, so Amelie Lenz war, glaube ich, ganz groß.
Aber
so.
Wie hart wurde die auch kritisiert?
Ja,
also,
auch
dass
wieder.
Sie da auf einem Festival draußen dann irgendwie spielt. Also da habe ich Kommentare gelesen, dachte, ihr habt keine Ahnung von Biologie. Also so, dieses Kind wird jetzt kein Schleudertrauma kriegen, nur weil sie da auflegt.
Und ich glaube, sie hatte eh dazu geschrieben, dass sie das alles eigentlich auch so, dass das Monitoring und so auf einer bestimmten Dezibelanzahl war. Und ja, ist halt schon krass, ne, dass man dann so Kritik erfährt, wenn eine Frau ja einfach das macht, was ja, es ist ja auch ihr Beruf, ne? Also damit verdient sie Geld. Ist ja nicht so, dass sie jetzt, sage ich mal, also ich denke auch, dass sie ihr Spaß macht. Aber es ist ja jetzt nicht nur so reines Vergnügen, es ist halt ihr Beruf. Und wenn sie dann schwanger wird, ja, finde ich halt krass. Aber ich glaube, so bei Frauen ist es allgemein oft so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, erfährt man eh viel Kritik, wenn man irgendetwas anders macht oder für viele nicht richtig. Ich kann auch so aus meiner Erfahrung sagen, ich glaube, ich habe so 2-3 Mal schwangere Leute im Club gesehen. Aber ich persönlich, ich fand es eigentlich auch super mutig. Also ich hatte da keine negativen Gedanken. Natürlich fragt man sich dann so, ob das Auswirkungen aufs Kind hat. Aber ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt und das richtig macht, also ich glaube, das Rauchen ist sogar vielleicht schlimmer als die Musik, ne? Im Club manchmal, oder?
Also ich war nicht so oft schwanger in Clubs, einfach weil es auch, ich habe keine Luft bekommen. Ist natürlich super unangenehm, wenn geraucht wird. Und man merkt dann auch irgendwie selber, hey, ich kann auch nicht mehr. Und ich glaube, viele wollen einem das so absprechen, dass man noch irgendwie weiß, was man da tut, dass man das selbst entscheiden kann. Auf einmal weiß jeder halt am besten Bescheid, wie es mit Kind oder mit Baby im Bauch so zu funktionieren hat.
Ja, ich finde das halt ja auch ganz interessant jetzt, oder es war auch interessant so für mich zu lesen, so, weil ich ja auch noch gar keine Berührungspunkte damit hatte und war, also ich selber, ich kann es mir jetzt auch noch nicht so vorstellen. Ich glaube auch so, ich bräuchte auch richtig, richtig großen Support. Also ich kann mir nicht vorstellen, so sowas ganz alleine zu machen. Also So, ich glaube, mein Partner müsste da auch voll into it sein, weil Nele ist ja auch wirklich viel allein mit Kira und ich glaube, das ist auch einfach belastend. Also ich habe zum Beispiel zwei Kater und wenn ich das manchmal so gelesen habe, dann kam so Sammy oder so um die Ecke und ich dachte, oh nein, lass mich jetzt. Und deswegen, also ich kenne das halt schon auf so eine andere Ebene und dann dachte ich mir so, boah, jetzt noch so ein Baby. Also Katzen bleiben ja leider auch Babys so, aber die sind immer noch ein bisschen eigenständig, ne?
Ja. Ja, ich so auf Lesungen dann festgestellt, also 2022 erschien das Buch und dann gab es so drumherum ein paar Lesungen und ich habe mich immer sehr gefreut, wenn es danach so einen Austausch gab mit den Gästen und es waren oft junge Flinterpersonen und die sich wirklich Gedanken machen, ob sie Kinder möchten und viele dabei, die für sich schon klar wissen, dass sie keine Kinder möchten.
Mhm.
Das finde ich irgendwie sehr beruhigend, dass sich angefangen wird, darüber Gedanken zu machen und nicht einfach so, ja, na klar, ich habe einen Uterus, ich bekomme natürlich ein Kind.
Ja,
also ich glaube, dass sehr viele halt immer noch so denken und früher habe ich auch so gedacht, ja, na klar, kriege ich ein Kind, was ist das für eine Frage? Und es freut mich sehr, dass darüber offen gesprochen wird und es ist natürlich immer noch ein Problem irgendwie, wenn man sagt, man möchte keine. Aber je häufiger wir darüber sprechen.
Ja, also ich finde, es ist ja echt, es sollte eine Entscheidung sein, ne? Im besten Fall sollten es auch beide wollen, ne? Und nicht nur irgendwie die eine Person in der Beziehung. Aber ja, auch zum Beispiel das Thema Abtreibung ist ja auch ein großes Thema jetzt hier in Hamburg. Und es gibt ja zum Beispiel auch Ally, also ich weiß nicht, ob du das kennst, die machen regelmäßig auch so Demonstrationen und Demo-Raves, also mit Demo-Rave auch zusammen. Und setzen sich halt ganz groß dafür ein, dass das halt entkriminalisiert wird, weil ich finde auch, es ist ja auch etwas, was man dem Kind oder ungeborenen Kind sozusagen, ja, es ist einfach auch nicht immer möglich, finde ich, in jeder Lebenssituation für ein Kind auch richtig da zu sein, die Liebe und die Zeit zu haben. Ne? Also Nele ist ja auch, sie arbeitet zwar im Club und da gibt es ja dann auch kein Verständnis so für ihre Situation aus dem Bürgeramt, Arbeitsamt, da heißt es so, ja, können Sie denn nicht einfach nur bis 20 Uhr hinter der Bar stehen? So. Also sie ist ja dann auch so ohne diese finanzielle Sicherheit und das ist ja auch ein ganz großer Belastungspunkt. Ne? Matteo ist dann abhängig von seiner Natur als Künstler.
Und Nele abhängig von ihm.
Ja, und dann wieder haben wir wieder diese patriarchale Struktur, ne? Und dann bleibt sie zu Hause und er geht arbeiten.
Ja, das sieht man ja leider immer noch sehr viel, so auch in unserem Umfeld wahrscheinlich.
Ja.
Und das kann man auch den Personen gar nicht verübeln. Also wir leben in dieser Struktur und es ist halt verdammt hart, sich da irgendwie da so rauszukommen.
Ja.
Ja.
Ich finde allgemein ja, dass aber auch nicht nur so dieses Muttersein oder die Rolle der Mutter, dass du das irgendwie schön auch zum Ausdruck bringst, in welchem Konflikt man manchmal ja auch ist als Frau oder als Flinterperson. Aber auch wenn Nele ja dann ihre Kindheit reflektiert, fand ich so auch ein, zwei Sachen auch sehr toll. Also auch über zum Beispiel die erste Menstruation. Ne? Wie wenig wird auch darüber gesprochen, über Erfahrungen, was passiert oder auch in der Familie. Ne? Also Nele wird dann auch erstmal ein bisschen komisch behandelt, als sie auf einmal ihre erste Menstruation bekommt. Du schreibst, sie hat so überall so ein Handtuch runtergelegt bekommen.
Wie eine läufige Hündin.
Genau, und das ist ja diese Scham, weißt du, die da irgendwie immer so mitschwingt. Ich weiß gar nicht, vielleicht lüge ich auch, aber ich glaube, Nele schämt sich auch öfter für Sachen, für die sie sich meiner Meinung nach eigentlich auch gar nicht schämen müsste.
Ja, voll. Ja. Genau, also dieses Kapitel mit der Menstruation ist auf jeden Fall ein großes Scham-Ding und zeigt auch, wie wenig in Verbindung steht mit ihrer Mutter, wie wenig die über wichtige Sachen reden, nämlich gar nicht. Die ganzen Kapitel, wo es um die Mutter geht, die sind teilweise hart und zeigen aber ganz gut, wie schwer es so ist, mit so einer Mutter oder mit den Erfahrungen eine andere Mutter dann zu werden.
Mhm.
Also wenn man selber nur die eigene Mutter kennt, wie kann man dann eine andere Mutter für das eigene Kind sein?
Ja.
Das sind ja Muster, die erstmal überschrieben werden müssen im Gehirn. Und ich glaube, ganz, ganz viele Eltern kennen das, wenn man dann Kinder hat, dass man erst checkt, was man alles erlebt hat in der Kindheit. Da kommen so Sachen hoch, die hat man total verdrängt und man sagt sich immer, ich will alles anders machen als ja. meine Eltern. Aber das klappt auf gar keinen Fall okay. zu 100%. Also ja. wir machen eh immer alle dauernd Fehler. Fehler machen in der Elternschaft wird nicht entschuldigt irgendwie. Mhm. Oder man verzeiht sich das ja selber auch gar nicht. Aber letztendlich macht man auf jeden Fall Fehler. Und man geht da sehr doll mit sich so ins Gericht. Vor allem, wenn man, glaube ich, eine nicht so schöne Kindheit hatte.
Ja, ja, Neles Kindheit ist ja geprägt eher auch von Einsamkeit, aber auch von Gewalt. Ja, es wird sich ja auch nicht so richtig mit ihr beschäftigt. Ne? Sie wird dann oft, muss sie sich mit sich selbst beschäftigen. Und ich glaube auch so diese Beziehung zu ihrer Mutter ist so ambivalent, weil sie merkt relativ schnell, okay, sie findet Anerkennung bei ihrer Mutter, wenn sie sich um ihr Äußeres kümmert, wenn sie gut aussieht, wenn sie abnimmt. Und das ist ja eigentlich auch eine total schreckliche Erfahrung, mhm. wenn man sich so verstellen muss, um geliebt zu werden, was ja dann auch wieder so ein bisschen auf das Patriarchat anspielt, finde ich. Also das wird total, ja, also es ist so ein bisschen so, man kann Neles Mutter jetzt, also natürlich ist sie eine unsympathische Figur, aber so richtig hassen kann man sie auch nicht, weil man hat eigentlich auch richtig Mitleid.
Ja.
So mit dieser Frau. Ja. Noch mehr natürlich mit Nele, die ja schon so quasi, seit sie eigentlich auf der Welt ist, so alleine ist. Ne?
Mhm. Ja, mich haben auch viele gefragt, ob ich einen zweiten Teil schreiben möchte und wenn ja, ob ich nicht mehr über die Mutter erzählen möchte.
Aha, okay.
Ich fand das auch spannend, aber die Antwort lautet nein.
Ja.
ja, also und ich finde es auch schön, dass so viele auch irgendwie ein Mitgefühl haben für Neles Mutter. Und Nele selbst versteht ihre Mutter ja nach und nach dann auch. Also sie selbst kann auch nicht immer so viel mit Kira anfangen und
ja.
langweilt sich und fühlt sich alleine, genauso wie es ihre Mutter wahrscheinlich ja auch getan hat. Trotzdem, na, das will ich nicht
ja.
verraten.
Ja, es gibt ja auch die, also Neles Mutter ist natürlich auch gar kein Fan davon, dass jetzt Nele ja. Schwanger wird. Sie kann sich ja nicht mal den Namen von ihrem Freund merken. Mhm. Ja, aber vielleicht möchtest du mal die erste Stelle vorlesen, wo wir mhm. schon da sind. Da wird vielleicht auch so diese ambivalente Beziehung zu Neles Mutter ganz deutlich.
Und das Kapitel heißt Mutter und die Liebe. Ja, und stimmt, das ist vielleicht einer der wenigen Kapitel, in denen sie irgendwie mal eine gute Zeit haben.
Ja, auf jeden Fall mal ein Gespräch auch, ne?
Ja. Vor einigen Kapiteln stehen so Zitate aus Dokumentationen, in denen es um Techno geht. Und dieses Zitat hier stammt aus Feiern, Don't Forget to Go Home. Wo wird sonst Liebe gespürt? Auf so eine intensive Art. Also klar ist das wahrscheinlich eine negative Reflexion der Gesellschaft, dass wir nicht in der Lage sind, das zu erzeugen ohne Drogen. Aber ich glaube auch, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, die das fördert. Liebe, Liebe, spottet Mutter und verdreht die Augen, als ich ihr erzähle, wie gut es mir mit Matteo geht. Was weißt du von der Liebe? Ach, weißt du darüber etwa mehr? Will ich wissen und nehme einen Schluck aus meinem Weinglas. Mutter lacht und um nichts sagen zu müssen, steckt sie sich eine Zigarette an. Ich schaue sie erwartungsvoll an. Du bist jung, Nele. Du wirst noch einige Männer treffen, aber ich sag dir eins. Lange Pause, ihr Gesicht verschwindet im Zigarettenrauch. Sie sind alle gleich. Ich schenke ihr ein müdes Lächeln. Ich denke an Matteo und daran, wie peinlich verliebt ich bin. Ich vermisse ihn, dabei haben wir vorhin noch zusammen im Bett gelegen, bevor ich mich auf den Weg zur Mutter gemacht habe. Sie hatte angerufen, weil sie gestürzt war und mit ihrem umgeknickten Fuß nicht mehr die Stufen zum Supermarkt gehen kann. Und weil sie gerne Gesellschaft hat beim Saufen. Das können wir beide gut, saufen, sie besser als ich. Aber weißt du was? Wieder macht Mutter eine lange Pause, so eine, wie Besoffene sie machen, wenn sie was zu sagen haben. Fick ihnen allen das Hirn weg. Ich verschlucke mich fast am Wein. Mutter ist immer für Überraschung gut. Aus Schreck und Verlegenheit muss ich husten. Ja, ich weiß, darüber redet man nicht mit seiner alten Mutter. Aber weißt du, wenn du erst mal in mein Alter kommst, sieht das alles nicht mehr so rosig aus. Verlegen schaue ich auf den Couchtisch und kratze mich am Nacken. Wie komme ich aus dem Gespräch jetzt wieder heraus? Ich kenne die Männer, sagt sie und nickt dabei. Mutter hatte immer irgendwelche Männer zu Besuch, als ich klein war. Ich war mir nicht immer sicher, was sie bei uns machten. Ob es der Elektriker war, der sich den alten Stromkasten anschaute, ein alter Schulfreund oder eine Liebschaft. Manche waren öfter da, manche brachten Blumen mit, andere schlugen sie, manche saßen auf unserem Sofa, von anderen kannte ich nur das Stöhnen aus dem Schlafzimmer. Und manchmal gab es nachts diese Partys bei uns. »Warst du schon mal verliebt?«, frage ich Mutter. »Aber sicher«, antwortet sie, »als wäre das selbstverständlich.« Ich bin verwundert und überlege, in wen von diesen Typen sie verliebt gewesen sein könnte. »Aber die Liebe macht dumm«, lallt sie. »Ich verstehe nicht. Mich macht die Liebe glücklich. Mich macht Matteo glücklich. Erst ficken sie dich und dann machst du alles für sie. Dann wollen sie ein Kind mit dir und dann bist du allein«, erklärt sie und gießt sich das Glas bis Anschlag voll. »Moment, du hast doch gerade gesagt, ich soll sie alle ficken gehen«, sage ich lachend und ziehe eine Kippe aus Mutters Zigarettenschachtel. Mutter winkt ab. »Ach du hast keine Ahnung, du bist jung, zu jung, um dich festzulegen.« »Ich rechne, ich bin so alt wie du, als du mit mir schwanger warst«, stelle ich fest. Mutter überlegt und nickt. »Ich finde den Gedanken interessant und stelle mir vor, wie es wäre, jetzt schwanger zu sein. Ein Kind zu haben, eine absurde Vorstellung.«
Ja, manchmal geht es dann doch ganz schneller, als man so glaubt, ne?
Ja.
Ja, ja, irgendwie eine ganz schöne Stelle, auch schön vorgelesen, danke dafür. Ja, ich finde, das ist vielleicht auch ein passender Abschluss jetzt zum Thema Neles Mutter. Mhm. Dann gehen wir doch mal vielleicht so ein bisschen rein in so den Rave-Kontext oder auch Rave-Literatur. Du hast ja oft immer, also nicht immer, aber in vielen stehen diese Zitate, die so ein bisschen das Thema einleiten. Welche Funktion übernimmt das so bei dir?
Ich wollte so den Vergleich ziehen zwischen Mutterschaft und Feiern. Also so, dass wir nachts wach sind, dass alles klebt, dass wir voll sind mit Hormonen oder mit Gefühlen, dass wir, ja, also so, es hat so viele Parallelen irgendwie, die man nicht so gleich so sieht. und also daran musste ich so mit Baby oft denken, dass jetzt stehe ich hier nachts und früher stand ich halt nachts im Club und jetzt so am Bettchen.
Ja, ich glaube auch, dass relativ am Anfang, da vergleichst du die Geburt mit dem MDMA-Rausch. Ne? So.
Ich weiß gar nicht. Ja,
ich glaube, warte, was habe ich doch hier? Da kann ich doch mal. So, wo ist es da? Genau, da schreibst du. Genau, ich glaube, das ist, als Nele noch im Krankenhaus liegt. Da hast du geschrieben, fast so wie nach einem langen MDMA-Rausch. Plötzlich steht man wieder in der Realität und fragt sich, wird jemals alles wie vorher? Also nachdem man nicht mehr schwanger ist, sondern jetzt mit Kind.
Ja.
Ist natürlich eine Veränderung. Ne? Auf einmal ist es draußen. Ja. Jetzt ist es da. Finde ich auf jeden Fall interessant, den Vergleich. Muss man wahrscheinlich auch erst Mutter werden, um das so zu verstehen.
Ja, vielleicht.
Ja, also ich fand das irgendwie auch ganz schön, weil es so allgemein diesen ganzen Diskurs über was, also über die ganze Technokultur, ne? Warum geht man überhaupt nachts raus? Warum gehen wir überhaupt feiern?
Genau, ich wollte halt auch, also das so klar machen, dass halt irgendwie feiern gehen ja nicht nur irgendwie ist, um irgendwie die Last vom Alltag jetzt ja sich irgendwie wegzusaufen oder so. Also ja. das ist ja auch nicht nur was so Stumpfes und so hat, sondern ja sehr viel mehr ist, also sehr viel mehr Menschen da richtig tolle Dinge machen, sei es jetzt irgendwie Musik oder Deko oder Clubs oder Festivals, also es ist ja, ich glaube, man bekommt einfach sehr viel, so dieses, ja, dann hör doch jetzt einfach auf zu feiern, aber das ist ja nichts, es ist ja kein, ich gehe mal eben saufen und
ja.
Sondern es ist dann echt etwas, was so, da fällt dann ein ganzer Freundeskreis weg, da fällt dann so eine Kultur weg.
Ja, auf jeden Fall. Na, man trifft sich da, man spricht da mit seinen Freunden, aber vielleicht auch mit Leuten, die man noch nicht kennt.
Ja,
ich finde auch so, wie du schon sagst, so Leute machen also nicht immer, aber wenn du bei mancher Veranstaltung bist, sind Leute da wirklich lange in Planung und denken sich was dabei und ja, das, was da alles so dranhängt, ne? Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, aber so zum Beispiel, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit in der Woche, irgendwie mal einen Kaffee trinken zu gehen oder so, weil ich habe dann andere Sachen, die ich machen muss, wenn ich am Wochenende dann entweder selber hinter den Decks stehe oder Awareness mache oder so. Also mein ganzes Leben ist ja ein Nachtleben. Deswegen, ich fühle das. Also
ja.
Ich gehe nicht irgendwie einen Kaffee trinken so. Und trotzdem saufe ich, also ich trinke eh ganz wenig Alkohol, aber trotzdem selten trifft man sich und trinkt oder so.
Ja.
Das ist zum Glück auch irgendwie so ein bisschen vorbei, dass man so sagt, so ja, jetzt trink doch mal was und nicht mehr so wie mit 14, wo man sich da irgendwie seinen Wodka mit einer Cola gemischt hat und auf dem Spielplatz. Also das ist was ganz anderes.
Ja, es, also mir war das auch richtig wichtig, auch mit Kind weiter noch feiern gehen zu können und das ging auch zum Glück. Also das war schon sehr wertvoll, dass das ging. Ansonsten wäre ich, glaube ich, sehr, sehr traurig geworden.
Ja, ja, zum Beispiel auf der Fusion gibt es ja auch immer extra dieses Family Camp.
Gibt es
ne?
das noch? Ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren gehört, dass sie das nicht mehr machen wollen, weil es so…
Achso, vielleicht nennen sie es jetzt dann einfach das Ruhecamp. Also es gibt auf jeden Fall immer noch neben dem Supporter Camp das Ruhecamp am See.
Ja.
Und ich dachte immer, das wäre so das Family- und Ruhecamp.
Ja, vielleicht war es auch nur ein Gerücht, ich weiß nicht. Ich hatte… irgendwie gelesen, dass das wohl in der Diskussion ist, das abzuschaffen. Oder beziehungsweise, nee, nur noch Personen ab 18 draufzulassen und auch nicht unter 18 mit Begleitung der Eltern.
Aha, okay.
Heißt ja, so ein Family Space ist dann kein Family Space mehr.
Nee, das stimmt.
Ist ja dann, die Kinder sind über 18.
Ja, ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern. Also vorletztes Jahr war ich so das letzte Mal, da habe ich nicht richtig drauf geachtet. Aber ich weiß noch, bei meinem ersten Jahr auf der Fusion habe ich auch viele mit halt kleineren Kindern gesehen. Die hatten dann aber auch echt den Ohrschutz.
Ja.
Und wenn ich sie gesehen habe, war es meistens auch tagsüber oder hell noch.
Ja.
Nachts habe ich da selten Kinder rumlaufen sehen. Und ich finde das ja eigentlich auch voll wichtig, weil wie du schon sagst, so, das ist ja so ein Teil einer Kultur, eines Lebens, so einem Freundeskreis.
Und Kinder sind halt auch Teil unserer Gesellschaft.
Ja.
Und das wird auch so oft vergessen. Also Kinder sind ja jetzt nicht irgendwie Privatsache oder so. Sie sind halt ein Teil von hier uns allen.
Ja.
Und ja, ich glaube so mit der Fusion, ich glaube, das kam, also es gibt natürlich leider auch Eltern, die mal nicht so verantwortungsvoll sind. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen dann die Fusion zum Beispiel sagt, jetzt halt nur noch über 18-Jährige.
Ja.
Was natürlich super schade ist für die Eltern, die verantwortungsvoll da waren mit, mit Kids und ja.
Ja. Oder halt auch niemanden finden, der auf das Kind aufpasst.
Ja.
Ne? Das bedeutet ja dann auch immer viel Verzicht.
Ja.
Das ist dann natürlich auch blöd und das muss das Kind ja nicht spüren, dass dann immer auf was verzichtet. Also ich persönlich denke so, solange das Kind für mich, also von außen irgendwie so zufrieden und wahrgenommen und so wirkt, kann ja auch jedes Elternteil so einen eigenen Lifestyle haben.
Ja, voll. Also mich entspannt auch immer noch, auch wenn ich jetzt seltener feiern bin, sondern Nacht im Club mehr als jetzt so ein Tag in der Sauna oder so oder Wellnessurlaub oder so, finde ich mitunter dann vielleicht sogar anstrengender, weil ich mich dann mehr langweile. Aber so eine Nacht feiern, dann bin ich erstmal die Woche voll entspannt. Und das tut ja dann auch den Kindern gut.
Auf jeden Fall, wenn du entspannt bist.
Ja, und wenn die Eltern halt auch so für sich was machen dürfen, das ist ja super wichtig.
Ja.
Also so wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es irgendwie wichtig ist, auch was für sich selbst zu machen. Es ist natürlich in der Eltern-Kind-Beziehung auch voll wichtig.
Ja.
Auch um den Kindern irgendwie was zurückgeben zu können. Ansonsten ist man sehr leer irgendwann.
Ja, das stimmt. Ja, das merkt man auch bei Nele, ne? Dass sie immer so einen Gedanken hat, dass sie das jetzt machen muss und sie möchte ja eigentlich auch gar nicht.
Ja.
Ja. Aber auch, also bevor Nele ja schwanger wird, also das Buch springt ja auch immer so ein bisschen eine Zeit, wo dann wieder diese Parallelen sichtbar werden, die du ansprichst. Und es gibt ja viel Diskurse über das Feiern oder auf Aftern, also quasi nach dem Feiern. Und wo sich Nele dann manchmal ja auch fragt, sollte ich nicht nach Hause gehen oder nicht? Und dann wird dann vielleicht dann doch nochmal mehr konsumiert. Und das ist natürlich nochmal so noch ein anderer Faktor, ne? Also das, also oft hat man ja so am Anfang das Gefühl, das Feiern gehen geht gar nicht ohne Drogen bei Nele. Und das wird natürlich dann auch eine andere Perspektive, als sie dann schwanger ist, so dass man dann trotzdem dabei sein will, auch wenn man nicht konsumiert oder auch nicht trinkt. Ne?
Ja, also genau, in ihrem Freundeskreis ist es so ganz normal und es gibt niemanden, der halt mal nicht konsumiert. Und sie sind alle sehr jung und haben überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Kindern oder anderen Eltern und einfach so dieses Bild im Kopf, okay, wer schwanger ist, muss zu Hause sein und ist jetzt ein anderer Mensch.
Ja.
Also, dass man dann auf einmal nur noch diese eine Rolle hat. Als einzige Nüchterne fühlt sie sich dann auch oft irgendwie fehl am Platz, weil es natürlich Gespräche dann auch sind, die sie nicht mehr nachvollziehen kann. Und sie stellt fest, dass sie vielleicht auch nicht so viele Gemeinsamkeiten hat, außer dem Feiern mit ihren, mit ein paar von ihren FreundInnen.
Ja, ist dann für mich schon schade. Ne? Es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie im Café zusammensitzen und ihre Freundin kann auch gar nichts mit ihrem Kind anfangen.
Ja.
Er sagt, so können wir uns nicht mal ohne dein Kind treffen.
Ja.
Das ist dann natürlich schon ein komisches Gefühl, ne? Aber also ich glaube, das ist ja dann auch so ein bisschen so, als wenn jemand dich selber so quasi dir eine Abneigung zeigt, weil es ist ja irgendwie so dein Kind.
Mhm. Ja, und also ich kann den Wunsch verstehen, auch mal die Freundin zu treffen ohne Kind.
Mhm.
Aber man sollte dann ja auch irgendwie, ja, das Umfeld sich betrachten, schauen, ist das überhaupt möglich für die Mutter, das Kind zum Beispiel beim Papa zu lassen.
Ja.
Und wenn es nicht möglich ist, dann kommt das Kind halt mit. Das Kind ist ja kein Hund, was man irgendwie mal für zwei Stunden alleine lassen kann.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Es muss ja nicht jeder was mit Kindern anfangen können.
Nee.
Ich wusste auch damals nicht, was ich mit Kindern sprechen soll. aber das Schönste ist natürlich, wenn der Freundeskreis sich für einen mitfreut und auch mal die Kinder abnimmt, aber das kann man ja niemanden verpflichten.
Nee, klar, kann man auch nicht erwarten. Ne? Ich habe auch in meinem Freundeskreis auch eine Freundin, die ist auch zweifache Mutter und das wusste ich aber auch und dann habe ich mal irgendwo hier, ich weiß nicht, ob du das Kunstgucken kennst, auf dem MS-Artville-Gelände habe ich dann so aufgelegt und dann habe ich den Vater mit den beiden Kindern gesehen, dachte ich so, okay, ja, und die waren aber total süß, aber ja, fand ich halt schön, dass sie auch, na, wie du schon sagst, auch ihre Kinder so einfach dann mitnehmen und das Kunstgucken ist ja echt einfach auch echt was Tolles für Kinder und es läuft aber ja trotzdem so ein paar Musikbühnen mit Live-Musik und DJs und ja, finde ich cool.
Ja.
Also fand ich jetzt auch gar nicht schlimm, dann halt mit denen und den Kindern da zu quatschen.
Ja.
Natürlich hast du gemerkt, die Elternteile sind nicht ganz so entspannt wie ohne.
Na klar,
ja.
Man muss da dauernd gucken, wo rennen die hin und so. Aber also ich finde das auch immer voll schön, wenn ich diese zwei Welten irgendwie zusammenbringen kann, wenn das möglich ist, wenn ein Ort das bietet, wenn es Veranstaltungen gibt, die draußen stattfinden, die auch Kinder mitdenken.
Und es auch ohne Eintritt und so. Ja. Ist echt auf Spendenbasis echt ein tolles Projekt, so, was da immer noch stattfindet.
Das Südpol hat ja auch ein paar Mal schon so Kinderfeste gehabt.
Ja, Kinderrave. Ja, genau. Stimmt. Finde ich cool.
Das war auch super. Einmal war es super heiß. Da war die Sonne echt heftig.
Ja.
aber an sich ist es einfach schön, wenn das so mitgedacht wird.
Ne? Das stimmt. Ja, Südpol ist echt schön mit dem Außenbereich, ne? Aber um nochmal vielleicht auch so Nele ohne Kind zu denken, wo es so ein bisschen darum geht, auch Nele arbeitet ja auch unter anderem im Club. Ja, wie ist das überhaupt so im Club für Nele?
Jetzt feiere ich jede Nacht. In wirklich guten Nächten entsteht ein Verbundenheitsgefühl mit jedem Einzelnen im Club. Stunde um Stunde schwitzt man nebeneinander, teilt das Glück und spielt im selben Film. Das Kosmos ist ein ehemaliges Kino und verdankt seinen Namen dem letzten Filmplakat, das im Schaukasten an der Fassade hing. Vom Science-Fiction-Streifen Cosmo aus dem Jahr 1992, in dem ein DJ von Aliens gekidnappt wird. Vieles erinnert noch an früher. die Sessel, der halbrunde Raum mit der Leinwand, der heute die Tanzfläche ist. Und nach wie vor gibt es Popcorn und sogar einen roten Teppich am Eingang, auf dem früher begehrte SchauspielerInnen in pompösen DesignerInnenroben stolzierten. Heute torkeln dort die Feierwütigen. Das gefällt nicht allen EinwohnerInnen der Stadt, doch die ist mit einer zweijährigen Zwischennutzung und der Rettung vor dem Zerfall vorerst einverstanden. Genug Zeit, um unvergessliche Nächte und Erfahrung zu sammeln, sich unsterblich in einen Ort zu verlieben, sich Wochenende für Wochenende kollektiv zu verlieren. Ich arbeite auch deshalb so gerne hinter der Bar, weil man dort die Rolle der Beobachterin perfektionieren kann. Man sieht die Menschen beim Abdriften und Innehalten, beim Staunen über Kleines und Lachen über Sinnloses. Es ist, als würde alles von ihnen abfallen. Je später es wird, desto mehr fällt der Stress der Woche aus ihren Gesichtern, desto leichter werden kleine Regeln gebrochen und auf deren Trümmern getanzt. Eine liebevolle Anarchie mit ganz viel Sekt und Konsens. Und Ecstasy. Und Speed.
Finde ich auch ganz schön, dieser Satz, auf den Trümmern getanzt. Also ganz oft geht es ja auch wirklich sich ausprobieren und wie du schon sagst, sich entspannen.
Ja.
Ne? Aber so schön, wie das jetzt auch so klingt und so einfach, so schön ist ja dann oftmals nicht. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, diese zwei Szenen. Ich weiß jetzt auch nicht, das spielt ja auch alles wahrscheinlich so vor 10 Jahren, meintest du ungefähr. Da war ja auch, sag ich mal, Thema Awareness im Club, glaube ich, noch gar nicht so das Thema, ne?
Also noch nicht in allen Clubs auf jeden Fall. Und als das so kam, war es auch erstmal, ich glaube, es wurde auch viel geschmunzelt drüber. Es wurde noch nicht so ernst genommen.
Ja, oder auch noch nicht bezahlt. Es war ja auch Care-Arbeit oder es ist immer noch oft Care-Arbeit. Aber das Bewusstsein wird auf jeden Fall größer. Es gibt jetzt auch am 11.02. ist wieder TBA, also To Be Aware vom Clubkombinat, der Stammtisch für alle Leute, die sich austauschen möchten oder mehr darüber erfahren können, ist im Haus 73, 19 Uhr, ist offen, weil es ganz wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar passieren Nele so zwei Sachen, berichtet Nele hier. Und die erste ist so, dass sie im Club schon angesprochen wird von jemandem, das blockt sie aber eigentlich auch direkt ab. Und dann merkt sie das auch gar nicht, aber der verfolgt sie halt auch. Und also sie schafft es ja dann auch, weil sie so schnell in den Kiosk geht. Aber das sind bestimmt so Situationen, die viele Flinter-Personen kennen, dass man im Club schon so einen Typen hat, der einen irgendwie nervt, aber noch nicht auf so einem Level, wo man das vielleicht so direkt schon checkt oder direkt denkt, man muss den jetzt rauswerfen oder dass man direkt Angst hat, so.
Und auch oft hat man ja auch irgendwie gar keine Lust, sich jetzt damit weiter zu befassen und ist nur so, ach komm, geh weg und dann ich hau jetzt eh ab oder so.
Und dann schreibst du ja auch so dieses, ja gut, man hat vielleicht jetzt auch nicht so das Geld, sich ein Taxi zu holen, was halt auch echt ein Fair Point ist. Also je nachdem, welchen Verbindungen man ja auch zu den Clubs steht, bezahlt man ja auch Eintritt zwischen, sage ich einfach mal so 10 bis 30 Euro.
Und sie arbeitet ja sogar in dem Club, von dem sie geht, aber kann sich trotzdem kein Taxi leisten.
Kann sich trotzdem kein Taxi leisten. Ja, Leben am Limit, aber so, man kennt es so, ne? Wobei, ich war manchmal so, na gut, ich habe meistens aber auch selten, hatte ich mal schon so um 4-5 Uhr Schluss. So meistens hatten wir so um 8 oder 9 Schluss und wir sind dann meistens immer noch im Sommer zusammen, haben noch ein Bier getrunken im Park oder so. Aber wenn man so nachts oder im Morgengrauen alleine nach Hause geht, kenne ich oft das Gefühl, so, ne, man versucht natürlich einen Bus zu bekommen, aber auch da ist natürlich der kann ja trotzdem mit in den Bus steigen oder die Person. Ja. Und da schreibst du ja auch, ich liebe die Nacht, doch wie kann sie ein sicherer Ort für mich sein? Und ich finde, das ist so irgendwie so eine Frage, die immer mehr präsenter wird, weil ja auch, das ist ja auch so eine Sache, die du ansprichst oder die deine Zitate ansprechen, diese Kommerzialisierung von Techno. Es ist ja auch ein offener Space, ist leider kein Safe Space, sondern wir können ja nur von Safer Spaces sprechen. Aber wie kann man sich schützen oder wie kann man den Raum schützen, ist irgendwie schwierig.
Ja, ich bin super froh, dass sich da über die Jahre irgendwie schon was getan hat und also so, ich glaube, innerhalb von so Freundeskreisen irgendwie schon so, dass irgendwie klar ist, dass man guckt, dass man nicht alleine geht oder auf jeden Fall irgendwie im Kontakt bleibt. Das war bei mir damals nicht so. Also als ich angefangen habe zu feiern, da habe ich nicht irgendwem Bescheid gesagt, dass ich gut zu Hause angekommen bin. Ist ja irgendwie heute zum Glück bisschen anders.
Ja, das stimmt. Ne? Manchmal wird man noch zu Moja gebracht oder ja. So oder zum Bus.
Also, und, aber das ist halt ja so eine eigene Verantwortung, die man ja irgendwie so hat. Ja. Leider. Also es, man muss sich da ja irgendwie dann selber schützen dabei. Ja, also ganz viel Verantwortung, finde ich, liegt dann da halt an den Clubs und an den an der Tür, dass die gut geschult sind, ihren guten Job machen, gucken, wer kommt da rein. Ich war jetzt in den letzten Jahren so oft dann mal wieder feiern und dachte, warum sind hier jetzt auf einmal 10 Fußballfans von einem Fußballclub, von dem man weiß, so uncoole Menschen, alle besoffen, wie 10 Dudes, so, was soll das? Und war eine scheiß Party. Also die haben die Security da nicht ernst genommen und also es ist leider dann alles immer genau so, wie man sich so das alles denkt. Hey, warum habt ihr die reingelassen? Weil die machen gleich das und das und dann passiert das. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da können Clubs, müssen Clubs auf jeden Fall immer mal wieder abchecken, ob es dann gerade noch so läuft, wie es vielleicht vor einem Jahr läuft. Ich glaube, viel oft wird sich ja auch so darauf ausgeruht. Wir haben noch eine gute Tür oder so. Und dann
ja, also ich finde, natürlich kommt es auch ganz drauf an, wo du hinkommst. Aber so die meisten Clubs hier in Hamburg, da heißt es einfach nur so, ja, Tasche auf so. Und ich glaube, im Südpol wird das jetzt auch mittlerweile so gemacht. Aber die haben ja eh eine enge Verbindung zum Sisyphos in Berlin. Aber wenn man da hingeht, da gibt es erstmal ein Gespräch. Ne? Ja. Warst du schon mal hier? Wo kommst du? Keine Ahnung, einfach so, dass man auch so ein bisschen merkt, so wie ist der Mensch so drauf und da geht es gar nicht so, was hat er an oder wie besoffen oder keine Ahnung was ist, sondern da geht es dann halt wirklich so, wie wirkt diese Person im Gespräch und ich finde das einfach schon ein guter Schritt, den viele Clubs mal machen könnten.
Auf jeden Fall.
Und in Berlin hatte ich das echt oft, dass man erstmal so an der Tür mit jemandem ein Gespräch hat und ich dachte schon so, ja, was willst du jetzt von mir so? Aber das gehört halt dazu.
Ja, wie willst du sonst die Leute abchecken? Also das geht ja dann nur nach dem Äußeren. Das ist ja auch falsch.
Und das haben die im Südpol auf jeden Fall jetzt auch. Also das hatte ich jetzt auch so irgendwie vor 2-3 Monaten das erste Mal so wahrgenommen. Und ich dachte so, ja, finde ich gut.
Ja.
Fair einfach. So ein kleines Gespräch. So, seid ihr in der Gruppe? Wo wart ihr vorher? So, bist du alleine da und so? Da kann man auch schon voll viel abchecken einfach. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, noch über die zweite Situation zu sprechen, die Nele so passiert. Aber ja, ich finde irgendwie schön, dass du so in diesem Buch doch zum einen schon so diese Rave-Culture so darstellst, wie es so sein kann und warum man vielleicht feiern geht, aber dann gleichzeitig trotzdem nicht irgendwie so die Probleme ausblendest, die Nele so hat und die Nele so mit sich trägt. Ja, was würdest du sagen, in welcher Verbindung steht denn vielleicht auch so Neles schlechte Erfahrungen mit dem Feiern gehen? Also ist das so eine Motivation für sie auch irgendwie so ein bisschen zu entfliehen oder?
Ja, ich glaube, mit dem Abstand zum Feiern checkt sie ja erst,
was los ist.
Was so los ist und wie es ihr so ging. Also ihr ging es dann auch gegen Ende auch gar nicht mehr so gut. Es waren gar nicht mehr so coole Partys. Sie war nur noch da, weil man macht das halt jedes Wochenende. Ja. Und es war gar nicht mehr so ein Genuss.
Ja.
Oder? Also, genau. Und erst mit Abstand versteht sie das. Und ja, auch, dass sie das sieht, dass es in ihrem Freundinnenkreis auch 1 Jahr, 2 Jahre später immer noch nur ums Feiern geht. Und es da keine anderen Themen gibt, keine Entwicklung, keine persönliche. Ich glaube, das schreckt sie auch irgendwie ab und in ihrem Leben passiert so viel. Und wie kann es sein, dass auf der anderen Seite irgendwie nichts passiert ist?
Ja, ich glaube, das ist so, aber eh so das, was man sich so, was man vielleicht manchmal gar nicht so merkt, aber so reflektieren muss. Ne? Also warum man jetzt manche Sachen macht. Aber ja, vielleicht ist da auch eine falsche Frage, aber, also was heißt falsche Frage, aber so am Anfang ist das ja alles auch noch sehr rosig, ne? Also sie haben immer Spaß zusammen, sie sind auf illegalen Open Airs. Die spielen jetzt ja eher so weniger eine Rolle in deinem Buch, da geht es ja schon mehr so um den Clubraum, aber die arbeiten ja halt auch im Club.
Ja.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, und zwar die Beziehung zwischen Nele und Sina.
Mhm.
Sina ist ja eigentlich so einer der wichtigsten Personen für Nele und es passiert ja so ein bisschen parallel, aber als sie schwanger wird, verlässt auch irgendwie so Sina sie und sie hat dann auch niemanden mehr und ist sie wieder alleine.
Ja. Ja, Sina driftet in so eine ganz andere Richtung ab, ja. Mit der Nele aber auch irgendwie nichts anfangen kann. Und vor allem aber lebt diese Freundschaft irgendwie unter so einer Lüge, unter so einem Geheimnis. Und das trennt sie irgendwie dann auch nochmal stark. Obwohl Sina da auch einen anderen Weg geht, können die beiden den nicht zusammengehen. Also
ja.
Genau, also Freundeskreise entwickeln oder die wachsen ja oder es geht mal jemand und jemand Neues kommt dazu und so. Genau, und Sina verlässt das alles aus anderen Gründen.
Ja, also Sina ist auch eine sehr interessante Figur, die dann sich nochmal in dieses ganze Konstellationsnetzwerk noch mit hereinbringt und nochmal ihr eigenes Thema mitbringt.
Ja.
Aber ich glaube, wir können ja auch heute nicht über alles sprechen. Ja.
Was meine Lektorin war auch so ein bisschen so, also ich glaube, wenn man ein Buch schreibt und vor allem das erste Buch, dann hat man so ganz, ganz, ganz viele Themen, die man unterbringen will. Zum Beispiel dieses Menstruationsthema, das wollte ich unbedingt, aber das hatte dann auch irgendwie einen Sinn. Aber auch diese Freundschaft mit Sina, ich glaube, das war auch etwas, woran ich, also da musste ich sehr drum kämpfen, dass das drin bleibt. Und ich musste da, glaube ich, auch sehr viel dann streichen, weil es trägt jetzt diese Geschichte nicht unbedingt, aber es ist eben eine gute Freundin oder ihre beste Freundin, die wegfällt, die ihr ja vielleicht geblieben wäre, wenn Sina auch noch in dieser Feierklicke so geblieben wäre, aber...
Ja, ich finde das eigentlich wichtig, weil voll oft wird immer so, nur wenn so eine Beziehung auseinandergeht, ist so großes Drama und man hat Verständnis dafür, aber ich finde auch, wenn so eine Freundschaft und gerade so die beste Freundin so wegbricht, ist manchmal noch viel schlimmer, als wenn der Freund oder die Freundin mit einem Schluss macht.
Ja. So. Also Drama gibt es ja relativ wenig eigentlich so zwischen den Freundinnen oder also es ist so,
ja, das stimmt.
Es passiert viel einfach, also fließt.
Ja, aber ich fand das auch sehr beeindruckend. Nele ist wirklich immer sehr cool. Also sie denkt sich so ihren Teil, aber ich fand auch so, dass sie nie wirklich irgendeine Figur in dem Buch wirklich verurteilt.
Also ich habe selber nie so richtig erlebt, dass es so krassen Streit im Freundeskreis gibt. Dass so, ich habe das Gefühl, sowas sieht man im Film oder in einer Serie und dann handeln Leute so, weil sie das halt auch im Fernsehen gesehen haben.
Ja.
Aber dass irgendwie sich angeschrien wird oder so, das habe ich nie erlebt. Und ich glaube, es ist auch eher realistisch, dass sich eben Freundschaften eher auseinanderleben, als es irgendwie so einen harten Streit gibt oder so.
Ja.
Genauso wie so Liebesbeziehungen ja oft auch erstmal, bevor es eine Trennung gibt, sich irgendwie ja auseinandergelebt wird, nicht miteinander gesprochen wird und nicht so ein harter Streit und dann ist Cut.
Ja,
davor
oft ist
passiert
es so.
Ja eher so ganz viel nebenbei und auch ob jetzt Matteo und Nele das Kind bekommen, das ist gar nicht ein Riesenthema, sondern es ist so, das passiert, da wird kurz drüber gesprochen und bleiben einem ja auch nicht viele Tage, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Ja, es gibt kein großes Drama und so nehme ich irgendwie das Leben auch so wahr, dass viel ja einfach so passiert, was man nicht versteht, worüber man nicht redet, ohne jetzt irgendwie einen großen Clash oder so. Das ist ja eher die Seltenheit.
Ja, das stimmt. Viel passiert so im Hintergrund und dann ist man so, ah, ja, na gut.
Ja.
Ja, ja, das stimmt. Wobei ich bin echt ein großer Fan davon, über Dinge zu reden miteinander, weil,
voll, auf jeden Fall.
Weil wie du schon sagst, oftmals ist es halt so diese Nicht-Kommunikation, die es eher dazu bringt, dass man auseinanderbricht. Ich habe so für mich auch festgestellt, das ist auch Energie, wenn ich zu jemandem hingehe, also wenn es jetzt nur Kleinigkeiten sind, vielleicht kann man es ansprechen, aber es ist halt auch Energie, wenn ich zu jemandem hingehe und das Gespräch suche, wo ich mir denke, so eigentlich hast du mich halt schon komplett verarscht. Ich will irgendwie, glaube ich, meine Zeit jetzt nicht damit verbringen und ich denke mir meinen Teil und ich bin dann so, ja gut, schade, aber
ja. Ja, auf jeden Fall, also so, ja.
Es kommt auf die Situation und auf den Menschen drauf an, aber eigentlich bin ich immer Fan, über alles sprechen und auf jeden Fall nicht sich anschreien, ja.
Ja. Also ich glaube, wenn angefangen wird, rumzuschreien, dann kann man auch gerne gehen.
Ja, nee, dann ist eigentlich schon der Punkt vorbei, ne. Ja, auf jeden Fall ein sehr tolles Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich dachte erst so, oh, es ist ja dann doch ein bisschen mehr. Es ist so knapp ein bisschen über 200 Seiten, aber es liest sich wirklich sehr schön. Und ja, danke, dass du so ein bisschen auch noch erzählt hast über deine Perspektive auf das Buch und die Figuren.
Ja, danke, dass du es gelesen hast und danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du heute da warst. Ich wünsche euch jetzt auch noch einen schönen Sonntag und ja, das Buch könnt ihr euch bestellen. Mom Rave heißt es, von Lisa von Flotter. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns in einem Monat wieder. Am 8.3. da ist Margot bei mir zu Besuch und wir sprechen über Interferenz und die Community hier in Hamburg und natürlich über den feministischen Kampftag. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.